Zu Beginn der Predigt möchte ich mit uns beten. Lieber Vater, du bist unvergleichlich gut. Du gibst uns so viele Möglichkeiten, das zu sehen. Ja, wenn wir rausschauen in die Natur und sehen, wie wunderbar du es gemacht hast, dann können wir nur fasziniert sein und danken und staunen. Oder wenn wir Kinder sehen, die du uns schenkst, dieses Wunder des neuen Lebens, die ja mit großen Augen in das Leben starten. Danke, dass du uns so reich beschenkst und so viel Zeichen deiner Güte und deiner Freundlichkeit gibst. Und so bitte ich dich, dass du uns jetzt auch in deinem Wort begegnest und dass wir deine Wunder sehen, die du auch an uns tust und in uns tust, durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ja, Markus Borg hat heute in der Begrüßung gesagt, dass ich Fortsetzung machen will mit der Predigtreihe über die Gnadengaben des Heiligen Geistes. Vielleicht zwei, drei Vorbemerkungen für den, der sich da noch nie mit beschäftigt hat. Gott ist jemand, der zu uns Beziehung haben möchte, der uns kennenlernen möchte, der möchte, dass wir mitbekommen, was er für Vorstellung hat von dieser Welt, von diesem Leben und was er auch durch unser Leben machen will. Und dazu hat er sich überlegt, seinen Heiligen Geist zu geben. Das ist ein Teil von ihm selber, aber ist eben auch eine Kraft, die, wir werden das bald feiern, zu Pfingsten auf diese Welt gekommen ist, aber nicht irgendwo herumschwebt, sondern der Heilige Geist kommt in einen Menschen hinein, beginnt in ihm zu arbeiten, am Charakter, am Herzen, und er gibt ihm auch Fähigkeiten, die er teilweise vorher noch nicht hatte, oder er weckt Fähigkeiten in ihm auf, Gaben in ihm auf, die dann neu entstehen und mit denen er dann diese Welt gestalten möchte, durch uns, durch Menschen. Das heißt, Gott sieht uns so würdig an, er schätzt uns so sehr ein, dass er sozusagen etwas von sich in uns hineingibt, um durch uns etwas zu bewirken. Und im Neuen Testament sind im 1. Korintherbrief so eine ganze Reihe von Gaben aufgelistet. Und ich habe mir vorgenommen, in einer Predigtreihe die so einzeln mal durchzugehen und zu beschreiben und sich zu überlegen, was könnte damit gemeint sein. Und vor einiger Zeit habe ich über die Gabe des Glaubens gepredigt, die etwas merkwürdig scheint, weil viele Menschen, die hier sitzen, sagen, ich glaube doch, wieso brauche ich noch die Gabe des Glaubens? Und ich hatte so ein bisschen davon erzählt, dass die Gabe des Glaubens etwas ist, ja, was Jesus in einem Bild beschreibt. Er sagt, ein Glaube, der Berge versetzt, ist sprichwörtlich auch in unseren Sprachgebrauch eingegangen. Darum wird es also ein bisschen gehen. Und ich nenne diese Berge, die versetzt werden, in der Predigt zum Teil, Glaubensprojekte. So, da ist das vielleicht ein bisschen greifbarer. Und ich möchte den Zusammenhangstext kurz vorlesen. Im 1. Korinther 12 steht, es gibt viele verschiedene Gnadengaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Und es gibt viele verschiedene Wirkungen, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist Weisheitsrede gegeben, einem anderen aber wird ein Wort der Erkenntnis gegeben durch denselben Geist. Und einem anderen wird die Gnadengabe des Glaubens in demselben Geist gegeben. Einem anderen wird die Gnadengabe des Glaubens in demselben Geist gegeben. Also fange ich mal an mit Gnadengaben des Glaubens und Glaubensprojekte. Was sind solche Glaubensprojekte? Es gibt Menschen, die diese Gabe des Glaubens haben und aufgrund dieser Gabe, ich nenne es mal, interessante Ideen haben, was eine Gemeinde denn mal so machen könnte. Diese Glaubensprojekte haben den Charakter, dass sie beim überwiegenden Teil der Gemeinde zunächst einmal auf Skepsis stößt. Und die normale Reaktion ist, das haben wir noch nie gemacht, das geht auch nicht und es ist zu teuer. Mal ganz wichtig, das sind so die drei Argumente, mit denen man solche Glaubensprojekte in der Regel begegnet. Das ist normal so. Wenn eine Gemeinde so darauf reagiert, auf diese Glaubensprojekte, ist das zunächst mal normal. Ich will das gar nicht bewerten, aber es ist einfach so. Ich nenne mal zwei Projekte, ich könnte mehrere nennen, aber ich nenne mal zwei Projekte, die mir vor Augen sind. Dass wir in diesem Gebäude heute sitzen, ist für viele normal. Aber das war ein Projekt, das mal so über den Daumen gepeilt von unseren Leuten, die da Ahnung von hatten, gesagt haben, das ist 1,6 Millionen und das hat unsere Möglichkeiten bei weitem überstiegen, daran zu denken, sowas zu erwerben, umzubauen und so weiter und so fort. Das war so ein Glaubensprojekt und es hat Menschen gegeben, die sozusagen das Projekt herbeigeglaubt haben. Ich sage noch zu anderen Sachen dazu und wir sitzen heute hier. Ja? Oder der Ostergarten. Manche von euch haben diesen Ostergarten vielleicht noch nicht mitbekommen, aber in dem Ostergarten haben wir hier im Haus sozusagen das Ganze so ein bisschen in das Land Palästina verändert und sozusagen die letzten Stationen Jesu in einzelne Zimmer aufgebaut und in einer gewissen Zeit vor Ostern waren dann über 1000 Gäste hier, die sich das angeguckt haben. Als jemand das vorstellte, haben wir gesagt, das geht nicht, das haben wir noch nie gemacht. Mit den Kosten weiß ich nicht, Ilona war jetzt nicht so im Vordergrund, aber wir haben gesagt, so viele Leute haben wir gar nicht. Und wir haben es jetzt, ich weiß nicht, wie viel mal durchgeführt, dreimal. Und vielleicht machen wir es 2028 nochmal. Ja, man muss konkret sein, ne? Nun ist so ein Gebäude, denkt man ja, also da brauchst du ja nur mal jemanden ranzusetzen, der das Ding durchrechnet und so weiter, dann funktioniert das schon. Nein, so einfach ist das nicht. Menschen, die Gabe des Glaubens haben, haben manchmal für so ein Projekt, die sehen, dass Jesus das auf dem Herzen haben und man könnte sagen, die glauben das dann herbei. Sie sehen, dass Jesus sich das vorgenommen hat, dass es dran ist und sie beten das dann herbei. Und manchmal, auf den ersten Blick, scheinen diese Dinge übergroß und auch unvernünftig und riskant zu sein, ja. Aber wenn jemand so eine Idee hat, dann kann es eben sein, dass es wirklich Gottes Idee ist, selbst wenn es unvernünftig klingt und eben auch sehr riskant. Und eine Gemeinde, wir als Gemeinde brauchen Menschen, die diese Gnadengabe des Glaubens haben, damit Gott dadurch verherrlicht wird. Es geht nie um die Menschen, die diese Ideen haben, diese Interessanten, die diese Glaubensprojekte erspüren, sondern es geht immer darum, dass Gott verherrlicht wird, denn er möchte durch solche Projekte immer Menschen erreichen, damit sie ihn kennenlernen. Darum geht es immer. Und dadurch wird er verherrlicht. Er freut sich, wenn die Kinder, seine Kinder, ihn kennenlernen, zurückkommen. Und manchmal braucht es eben so eine Hülle dazu, es ist ein Gebäude. Aber es ist ein Glaubensprojekt, wodurch Menschen, die Gott vorher nicht kannten, Gott kennenlernen können. Darum geht es bei diesen Glaubensprojekten immer. Gnadengaben des Glaubens, das wird jetzt nicht überraschen, hat mit Glauben zu tun, der Mut hat. Und dieser Glaubensmut gründet sich nicht auf unseren Fähigkeiten und unseren Möglichkeiten, sondern auf den Möglichkeiten Gottes. Das ist so der Unterschied. Menschen, die Gnadengabe des Glaubens haben, die erzeugen ein Klima, eine Atmosphäre des Glaubens. Und wenn Gott so ein Klima des Glaubens spürt, also das glaube ich jetzt, dann ist er da einfach gerne und wirkt dort gerne und handelt dort gerne und setzt dann Dinge frei, an die wir einfach nicht zu glauben wagen. Und dann kann Gott seine Ideen und seine Kraft zeigen. Und dann entsteht manchmal Richtungsweisendes und Neues in einer Gemeinde, in einem Viertel, manchmal in einer Stadt, manchmal auch in einem ganzen Land. In der Bibel gibt es ein Gegenbeispiel, das habe ich auch euch erwähnt, das ist sozusagen das Nazareth-Klima. Jesus kommt, als er auf der Erde war, in sein Heimatdorf und sagt dann am Ende, als er mit den Menschen dort zu tun hat, ach, den kennen wir doch, das ist ja der Sohn vom Josef und der ist Zimmermann hier gewesen, der hat Häuser gebaut. Und Jesus sagt, er wunderte sich über ihren Unglauben, und konnte dort nicht viele Menschen heilen, konnte dort nicht viele Wunder tun. Also da war ein Nazareth-Klima, ein Klima des Unglaubens und das scheint ihn zu begrenzen in seinen Möglichkeiten und das möchte ich in unserer Gemeinde nicht haben. So, jetzt habe ich in den schönen Farben gemalt, wie das so sein könnte, Gabe des Glaubens. Und dann wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, ja, wo sind denn die Menschen, die Gabe des Glaubens haben in unserer Gemeinde? Wo sind die abgeblieben? Manche von denen haben sich erschrocken zurückgezogen. Denn, oder man könnte sagen, sie sind untergetaucht, wie U-Boote. Die gibt es, aber die ergeben sich nicht mehr zu erkennen, weil sie mit den Reaktionen, die ihnen manchmal entgegengeschlagen sind, irritiert waren. Sagen wir es mal so. Wenn ich eine Idee nach vorne bringe, sagen wir mal irgendwo auf dem neutralen Mund, alle sagen, nee, das geht nicht, das haben wir nie gemacht, zu teuer. Das macht er zweimal, dreimal, wenn er mutig ist, und sagt dann, irgendwas stimmt mit mir nicht oder mit der Gemeinde. Also, dass wir mit Projekten, Glaubensprojekten, die uns irritieren, eben manchmal als Gemeinde und Gemeindeleitung auch reflexartig so umgehen, nee, das führt manchmal dazu, dass die Menschen sich zurückziehen und untertauchen. Was ich eigentlich mir vorstelle, ist, dass wir reflexartig bei diesen Glaubensprojekten als Gemeinde oder als Gemeindeleitung fragen, ist das vielleicht eine Idee von Gott? Also das Übliche, haben wir noch nicht gemacht, gibt nicht, kostet zu viel, dass wir das nochmal einen Augenblick zurückstellen und erstmal fragen, kann es sein, dass Gott das vielleicht als Idee in diesen Menschen hineingepflanzt hat und uns präsentieren möchte, bevor wir dann uns in Bedenken verlieren. Glaubensprojekte haben leider oft etwas an sich, was uns Menschen, den meisten Menschen von uns zuwiderläuft. Es gibt andere Menschen, der Markus hat sich gerade geoutet als jemand, der Veränderungen nicht mag. Wir sind da eines Geistes, mein Lieber, ist nicht alleine. Aber viele Menschen mögen Veränderungen einfach nicht. Ja? Das heißt ganz grundsätzlich, wir fragen gar nicht danach, ist das von Gott, sondern ist es Veränderung? Nein. Ja? Kann nicht sein, ist Veränderung. Nein, wollen wir nicht. Denn Glaubensprojekte machen Arbeit. Ja, der Dirk Johann hat davon erzählt, selbst wenn so ein Projekt dann gelaufen ist, macht es Arbeit und manche kommen dann einfach nicht und helfen. Das Ding hier zu bauen, umzubauen und so weiter, Arbeit hat sehr viel Opfer bedeutet. Wir haben viel Geld zusammengelegt, damit das Ding bezahlt wird. Das haben diese Glaubensprojekte manchmal an sich, dass sie viel Opfer erfordern. Also Veränderung bedeuten und generell wollen die meisten Menschen wollen keine Veränderung. Auch wenn sie was anderes sagen, unterm Strich wollen die meisten Menschen keine Veränderung. Also wir beide sind nicht alleine, Markus, tröste dich. Es gibt Ausnahmen, aber die meisten wollen keine Veränderung. Das ist völlig normal, aber liebe Gemeinde, Gemeinde Jesu war noch nie normal. Jesus hat mit 12 Leuten den gesamten Mittelmeerraum innerhalb von 150 Jahren komplett verändert. Und dann 380 hat das Römische Reich gemerkt, wir brauchen die Christen. Also da ist eine Veränderung stattgefunden, das war nicht normal und das ist eben Gemeinde. Jesus ist nicht normal und das soll sie auch in Zukunft nicht sein. Also nochmal zurück zu den Menschen, die die Gabe des Glaubens haben und die untergetaucht sind, erschrocken sind und so weiter. Wir sollten als Gemeindeleitung diese Menschen schützen, wir sollten sie fördern, wir sollten sie ermutigen und auch prüfen, ob dieses Projekt wirklich von Gott ist, Da sind wir nicht rausgenommen, aber nicht erst bedenken, sondern erst fragen, Herr, ist das von dir? Menschen, die Gnadegabe des Glaubens haben, sind aber auch selbst gefährdet. Warum? Oft ist ihnen nicht bewusst, dass sie so eine Gabe haben. Sie denken, solche Ideen zu haben und so zu glauben, ist normal, weil es ja Glauben ist. Ja? Und glauben sollen wir irgendwie alle und stellen dann fest, dass es aber nicht bei allen so ist. Also ich hatte ja gesagt, mindestens 80% haben diese Gabe nicht oder nicht so ausgeprägt. Und deswegen haben sie oft kein Verständnis für Menschen, die eben nicht so glaubensmutig sind. Und dann kann es sein, dass sie auf die herabschauen und sagen, Laodicea, die sind lau, die sind lasch, die glauben ja alle gar nicht so. Und wenn sie doch so glauben würden wie ich, dann könnte Gott dies und das und jenes bewirken, was im Prinzip auch stimmt. Aber es kann dann mit ihnen schwierig werden, wenn mir jemand dauernd signalisiert, hey, du glaubst nicht genug. Ja, dann denke ich immer, ja, dann glaub doch alleine und lass mich bitte mit deinen Glaubensprojekten in Ruhe. Das heißt also, da kann manchmal auch so etwas wie Stolz und Hochmut bei herumkommen bei diesen Menschen, das ist oft nicht beabsichtigt, aber es kommt bei den anderen dann so an. Wenn mich jemand dauernd als zweite Klasse Gläubiger ansieht, das macht nicht so einen Spaß. Und das, was daraus manchmal folgt für die Menschen, die diese Gabe haben, ist Rückzug. Wie ich gesagt habe, tauchen unter, das ist die eine Möglichkeit. Oder sie sagen, dann ziehe ich das Ding halt alleine durch. Wenn die nicht mitmachen, mache ich es alleine. Und da ist manchmal dann der Tod im Topf, weil Gott diese Projekte in der Regel in eine Gemeinschaft, in eine Gemeinde hineingeht. Und sie sollen da auch bleiben. Denn Einzelkämpfertum im Reich Gottes funktioniert nie. Oder selten. Jedenfalls oft nicht gut. Menschen, die die Gabe des Glaubens haben, haben manchmal auch Schwierigkeiten, mit Kritik umzugehen. Sie empfinden dann Kritik, die ja auch nicht immer seriös vorgetragen wird, ja, oft als Kritik nicht nur an sich selber, sondern eben auch an Gott. Und das geht ja nicht, wir können doch Gott nicht kritisieren. Und manchmal kommt es bei ihnen zu Starrsinn und auch zu Ungeduld. Wir als Gemeinde müssen das irgendwie auch wahrnehmen und lernen, dass trotz allem, auch wenn eine Gnadengabe etwas verändert und Unbequemlichkeit und Opfer erzeugt, ist es ein Geschenk Gottes an die Gemeinde, dass es solche Menschen in der Gemeinde gibt. Es ist ein Geschenk, es ist eine Gnadengabe, ein Geschenk, ein Charisma. Das heißt, wir brauchen diese begabten Menschen und wir sollten als Gemeinde und Gemeindeleitung vor allen Dingen reflexartig fragen, Herr, ist das ein Projekt von Gott und wie sollen wir es machen? Und dann kommen irgendwann auch die Bedenken. Und Menschen, die diese Gabe haben, müssen sehen, ich habe so eine Gabe, und es gibt Leute, die haben das nicht. Und ich muss um ihre Gefährdungen wissen, wenn ich diese Gaben habe. Und von daher ist es total nötig, dass wir miteinander reden. Jetzt möchte ich so ein schönes Wort sagen. Das Gespräch miteinander zwischen Menschen, die diese Gabe des Glaubens haben und der Leitung und so weiter, ist alternativlos. An dieser Stelle passt es wirklich mal. Dank unserer Kanzlerin. Das heißt also, es braucht, damit diese Gabe in der Gemeinde gelebt wird, ein gemeinsames Hören aufeinander und auf Gott. Es braucht diesen Austausch, damit diese Projekte in der Gemeinde bleiben und Wirklichkeit werden können. Es braucht die Ergänzung und deshalb kommt Paulus ja irgendwann auch nochmal zu dem Leib Christi-Gedanken, das Zusammenspiel der einzelnen Organe, wie wichtig das und überlebenswichtig das ist. Es braucht die Gabe der Leitung für diese Menschen. Sie müssen sich Leitung unterordnen können, Unterscheidung der Geister, Gabe der Prophetie. Was das eben alles zusammenhält, und das ist immer das entscheidende Kriterium, ist die Liebe zueinander. Ja, Menschen, die eine Gabe haben und ohne Liebe üben, erzeugt unglaublich viel stressige Reibung. So. Was ich jetzt beschrieben habe, die Gnadengabe des Glaubens, das sich auf Glaubensprojekte bezieht, ist ein kleiner Ausschnitt dieser Begabung. Und ich möchte noch einen anderen Teil nennen, sicher nicht den einzigen, aber der viel, viel häufiger vorkommt, wo Menschen diese Gabe haben, manchmal das gar nicht wissen, aber einen ganz großen Dienst an anderen Menschen tun. Viel öfters findet sich diese Gabe des Glaubens in einer, ich sag mal, seelsorgerlichen, persönlichen Situation. Ich möchte es an einem Beispiel verdeutlichen. Meine Frau und ich, wir sind jetzt über 30 Jahre verheiratet und seit wir verheiratet, also meine Frau war auch vorher schon krank, aber seit wir verheiratet sind, kriege ich das eben intensiv mit. Meine Frau hat eine schwere Hauterkrankung gehabt, chronisch, genetisch bedingt und wir haben dafür als Eheleute gebetet, Menschen haben davon gewusst, eben dann auch als wir hier in der Gemeinde waren, haben über diese Erkrankung gewusst, wir haben da viel, viel gebetet und es ist schlimmer geworden, phasenweise. Erheblich schlimmer. Längere Krankenhausaufhalte, als die Kinder noch so klein waren, Krankenhausnachbehandlung und all solche Sachen. Das waren teilweise sehr, sehr harte Zeiten und irgendwann hatte ich keine Energie, keine Lust und auch keinen Glauben mehr zu beten. Mir war die Kraft ausgegangen und ich hatte nicht den Glauben, dass Gott in irgendeiner Weise uns noch im Blick hat oder die Sache noch im Griff hat. So, ja, man denkt ja, wir beten und dann wirkt Gott positiv und dann macht er was und so. Und dem war aber nicht so. Und dann habe ich Menschen kennengelernt und schätzen gelernt in der Gemeinde hier, die unverdrossen und täglich weiter für mich, für meine Frau und für mich gebetet haben. Und manchmal haben sie uns das auch signalisiert und haben uns ihre Zuversicht und ihren Glauben auch weitergegeben. Und ich bin diesen Menschen sehr, sehr dankbar dafür gewesen, dass sie das gemacht haben. Warum? Ich habe da gesehen, dass die Gabe des Glaubens mir etwas ermöglicht. Ich kann nämlich meinen Rucksack, der voll war mit Enttäuschung, auch mit Unglauben und mit Frust und Ratlosigkeit, konnte ich sozusagen bei ihnen hinstellen und auch da lassen, so ein Stück. Und sie haben um uns herum trotzdem ein Klima des Glaubens erzeugt, eine Atmosphäre des Glaubens, sodass wir sozusagen auch in dieser, ich sag mal, bewahrten Atmosphäre Gottes drin geblieben sind. Ich glaube, wir wären es ja sowieso gewesen, aber manchmal braucht man eben solche Signale, dass das so ist. Ja, dass man nicht, wenn man selber nicht mehr glauben kann, eben nicht aus der Gegenwart Gottes herausfällt. Ich habe ihr Gebet als echt empfunden. Manchmal geht einem das ja selber so, ich weiß nicht, ob es euch so geht. Ja, ich bete für dich so. Ja. Aber wenn man den Eindruck hat, da sind Leute jeden Tag ein im Gebet tragen und durchtragen, das hat schon etwas. Das ist die Gabe des Glaubens. Und die halte ich für ganz, ganz wichtig für eine Gemeinschaft, dass ja letztlich jeder so jemanden hat, Menschen hat, von denen er weiß, sie tragen mich in dieser Art und Weise durch, wenn ich das nicht mehr kann. Und ich habe ja vor einiger Zeit mal abgefragt, wer hat schon mal an Jesus gezweifelt, war ja doch 50%. Also das heißt, mindestens 50% von uns kommen in solche Situationen, die schwer sind. Ja. Es ist also ganz wichtig, dass Menschen diese Gabe des Glaubens haben für andere, stellvertretend für andere. Es gibt ein ganz beeindruckendes Beispiel dafür, mich aus Lukas 5, will ich vorlesen. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Und die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare. Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen, um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen. Da stiegen sie aufs Dach des Hauses, deckten einige Ziegel ab und ließen den Gelähmten samt Bahre mitten in den Raum hinein, genau vor Jesus. Und dann heißt es bei Lukas, als Jesus ihren Glauben sah, das ist also nicht unbedingt nur der Kranke, sondern auch die Freunde, die ihn runterlassen. Als ihren Glauben sah, sprach er zu dem Mann, mein Freund, deine Sünden sind dir vergeben. Und er heilt ihn später auch noch. Das ist für mich so eine Veranschaulichung, dass Menschen stellvertretend, vermutlich stellvertretend für diesen Kranken, Glauben haben, die Gabe des Glaubens haben und andere Menschen zu Jesus bringen. Es gibt eine kleine Voraussetzung, die sich eigentlich relativ selbstverständlich ergibt, aber nicht unbedingt so selbstverständlich ist. Es setzt voraus, dass Menschen Einblick haben auch in mein Leben und meine Situation, wie es mir wirklich geht, dass ich Menschen habe, denen ich mich anvertrauen kann und die mitbekommen, wie es meinetwegen mir mit meinen Kindern geht, in meiner Ehe, mit meiner Gesundheit, mit meiner Arbeit. Es setzt also ein Stück Wahrhaftigkeit untereinander voraus, Vertrauensvolles, und dass wir nicht einander immer nur heile Welt vormachen, wo keine heile Welt ist. Und da braucht es eben Kontaktflächen, sei es in Kleingruppen, sei es dort, wo wir uns begegnen, Bibelstunde oder wo auch immer. Jetzt habe ich einige Informationen weitergegeben über die Gabe des Glaubens, möchte jetzt mit euch etwas tun. Ich lade zum gemeinsamen Gebet ein. Alles wie immer sehr, sehr freiwillig. Und möchte mit euch gemeinsam dafür beten, dass Gott diese Gabe des Glaubens unter uns noch mehr freisetzt, als sie das schon tut. Und Menschen, die diese Gabe haben, das erkennen. Dass wir als Gemeindeleitung einen guten Umgang entwickeln mit diesen Menschen. Und dass dort ein Zusammenwachsen entsteht in der Liebe. Ich schlage vor, vielleicht ist das manchmal nicht gewohnt, ist einfach unangenehm, ist nur freiwillig, dass wir uns in Dreier-, Vierergruppen zusammenstellen und in dieser Weise miteinander, füreinander beten. Wer sagt, ich bleibe lieber auf meinem Platz sitzen, ganz für mich alleine, der darf das bitte gerne tun und soll das auch tun, soll sich durch nichts genötigt fühlen. Wer Lust hat, einfach nur mal zuzuhören, sich dazu zu stellen, kann das auch machen. Ja? Und die, die beten wollen, die können das gerne tun. Das ist also wirklich freiwillig. Man kann in der Stille beten, auf seinem eigenen Platz, und man kann es in der kleinen Gruppe tun. Und dazu lade ich jetzt herzlich ein, dass wir dazu aufstehen, einander uns zustellen. Und wer sitzen bleiben will, bleibt bitte sitzen. Und ich werde es von vorne dann gleich hier beenden. Seid ihr einverstanden? Okay. Dann lasst uns das jetzt tun. Herr, danke, dass du der Geber aller guten Gaben bist. Und danke, dass du unter uns jetzt wirkst und diese Gabe freisetzt bei Menschen, sie sie erkennen und wir sie als Gemeinde so überfreuen dürfen und schätzen dürfen. Vater, ich bitte, dass du Heilung schenkst, wo Verletzungen entstanden sind in diesem Bereich, was wir manchmal nicht mitgekriegt haben. Ich bitte, dass du durch deinen Geist deine Liebe strömen lässt, der Heilung, der Erneuerung und der Vergebung. Danke, dass du uns so segnend anrührst, dass du unser Herzen erreichst. Danke für deine Lebendigkeit. Amen. Amen. Wir nehmen Platz und freuen uns auf einige Lieder.
Ja, wir wollen einladen.